Also erstmal habe ich das geschrieben als Selbsttherapie tatsächlich auch, weil ich so mit dem vorigen Buch viel im Bereich von Status Quo verteidigen war und den Eindruck hatte, das kann es doch irgendwie nicht sein, wir müssen doch selbst irgendwie in die Offensive kommen. Und ich auf die Suche gegangen bin, also ich bin tatsächlich offen auf diese Suche gegangen. Und was all diese Initiativen verbindet, die wirksam sind und die funktionieren, ist, dass sie alle einen Hebel gefunden haben, einen Hebel zur Veränderung. Und das ist, glaube ich, deswegen wichtig, weil es häufig einen Impuls gibt und der ist auch erstmal richtig. Wir kommen zusammen, wir gehen zum Beispiel auf die Straße und wir äußern unsere Forderungen. Und ich würde sagen, das ist schon Wirksamkeit, aber noch eine Wirksamkeit darüber hinaus entsteht vor allem dann, wenn man einen Hebel findet, die Gegenseite zu einer Positionierung zu zwingen, die Gegenseite auf irgendein Streitfeld zu zwingen. So, das so klar für mich zu machen, fand ich auch für mich total hilfreich, weil ich häufig, seien wir ehrlich, echt vieles aus dem Bauch heraus mache und dann funktioniert was und was nicht und danach kann ich dir erklären, warum es funktioniert hat, aber vorher gar nicht unbedingt. Aber Hebel.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich Arne Semsrott zu Gast hier. Viele von euch werden ihn kennen, Arne. Er ist bekannt für sein Engagement bei Frag den Staat oder auch dem Freiheitsfonds sowie für sein Buch Machtübernahme, wo er das Szenario der Machtergreifung durch die AfD durchspielt. Vieles von dem, was Arne in seinem ersten Buch als autoritären Umbau beschrieben hat, ist bereits jetzt schon Realität und zwar ganz ohne AfD-Regierungsbeteiligung, vorangetrieben von der schwarz-roten Koalition. Wie sich diese autoritäre Wende stoppen lässt, darüber schreibt er in seinem Nachfolger Gegenmacht, um den es hier im Podcast jetzt geht. Genau, mit Arne spreche ich zum einen über die Verrohung der politischen Mitte, und zum anderen darüber, welche Graswurzelbewegungen jetzt schon zeigen, was Erfolgsrezepte gegen rechts und für mehr Solidarität sind. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Schön, dass du im Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, hallo.
Danke für die Einladung, Lukas. Hi.
Ja, ich freue mich. Wir wollen über einen Rechtsruck sprechen in politischen und Gegenstrategien. Darum dreht sich dein neuestes Buch. Vielleicht fangen wir mal mit der autoritären Wende an, die wir gerade erleben, Arne. In deinem Buch Machtübernahme, da hast du noch analysiert, wie die AfD den Staat autoritär umbauen wird, wenn sie denn mal an die Macht kommt. Und einiges von dem, was du da beschreibst in deinem ersten Buch, das könnte natürlich in Sachsen-Anhalt sich so jetzt entfalten möglicherweise, wenn es dazu kommt, dass die AfD dort den Ministerpräsidenten stellt oder einige Ministerien übernimmt. Aber mittlerweile konstatierst du, dass vieles von dem, was du und vielleicht auch andere nur den Rechtsextremisten zugetraut haben, gerade auch von den Parteien der sogenannten Mitte, der sogenannten demokratischen Mitte durchgesetzt wird, gerade auch im Bund, mit der schwarz-roten Koalition. Deshalb vielleicht mal zwei Fragen, Arne, zum Einstieg. Haben wir da vielleicht zu lange auf die extreme Rechte ausschließlich geschaut? Wer ist eigentlich der Treiber dieser autoritären Wende, die wir erleben? Und wo siehst du das vielleicht auch exemplarisch?
Ja, also mein voriges Buch jetzt zu lesen ist tatsächlich ein bisschen skurril. So, also das beginnt mit 50 Seiten Szenario, wie würde denn so eine antidemokratische rechte Machtübernahme aussehen? Und insbesondere, wenn man das Kapitel zur Migration jetzt liest, ich meine, ich habe das damals mit Blick auf Sachsen-Anhalt geschrieben tatsächlich, wenn man jetzt aber diesen Teil zu Migration liest, dann wirkt das eigentlich eher so, als ob ich nacherzählen würde, was in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Hm. Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass das Erste, was ein AfD-Innenminister machen würde, wäre, nach Afghanistan abschieben zu lassen. Und das ist jetzt ja wirklich nach der Zeit so ein bisschen skurril, weil das ja nicht nur die schwarz-rote Koalition, sondern davor die Ampelkoalition schon gemacht hat. Und die Bundesländer, die vor allem das vorangetrieben haben, waren dann auch grün regierte Bundesländer. So. Und ich habe von Zurückweisung an den deutschen Grenzen unter einem AfD-Innenminister geschrieben und Haftlager an den deutschen Grenzen. Und die Gelder für Integrationskurse werden gekürzt. Also ganz viel von dem, was jetzt eben nicht von der AfD umgesetzt wird, sondern von den Parteien, die sich selbst als Mitte bezeichnen würden. Und ich würde nicht sagen, dass das heißt, dass wir zu viel auf die extreme Rechte geschaut haben. So, Antifa bleibt essentiell und zu analysieren, was die machen und die wichtigen Akteure zu benennen, das bleibt wichtig. Mhm. Aber tatsächlich ist, glaube ich, auch verbunden mit diesem, mit dieser Brandmauer-Diskussion, die es dann immer gab. Zumindest in der großen, breiten Öffentlichkeit, glaube ich, teilweise der Eindruck entstanden, alles jenseits der Brandmauer, nämlich die AfD, das ist wohl das Schlimme ist. Und das bedeutet irgendwie auf eine Art im Umkehrschluss, das, was diesseits der Brandmauer ist, das ist dann schon das demokratische Spektrum. Und dadurch, dass es aber nur eine formelle Brandmauer gab, nicht gemeinsam abstimmen mit denen, aber nie eine Brandmauer gegenüber den Inhalten der AfD, ist, glaube ich, tatsächlich die Gefahr besonders groß, dass AfD-Inhalte von anderen Parteien übernommen werden und umgesetzt werden und dann der Widerstand gar nicht so groß ist, weil es eben nicht von der AfD selbst kommt. Hm.
Vielleicht eine Nachfrage dazu. Du schreibst das an einer Stelle davon in deinem Buch, ne? Wie du auch eben gesagt hast, viel gefährlicher als die AfD in der Opposition sind halt die Regierungsparteien, die AfD-Forderungen umsetzen oder übernehmen. Ist das denn, ich frage mich das ab und an, also in manchen Bereichen sehe ich das, dass man da von der extremen Rechten, dass die demokratische Mitte sich von der extremen Rechten, ne, treiben lässt und irgendwie aus der Angst da Wähler zu verlieren oder man möchte Wähler zurückgewinnen, setzt man da bestimmte Positionen um, auch wenn es erwiesen ist, dass das nicht funktioniert und dass das wieder nur den radikalen Rand stärkt. Aber bei vielen Sachen sehe ich das gar nicht, dass das einfach eine Übernahme der AfD-Politik ist, sondern eher eine Agenda einer Mitte, die sich weiter verroht, ja, angesichts von internationalen Krisen, internationalen geopolitischen Verschiebungen, Herausforderungen zum Beispiel, ja, also wie auch die imperiale Lebensweise hierzulande in die Krise kommt, das Ende westlicher Dominanz, was wir global sehen, ja, also Projekte wie zum Beispiel die Aufrüstung oder diesen enormen Sozialkahlschlag und auch in einem Umfang die Angriffe auf eine kritische Zivilgesellschaft, über die wir gleich noch reden wollen, die sehe ich nicht als eine Übernahme von der AfD-Position, sondern als ein originäres Projekt in der verroten Mitte. Ne? Ich meine, diese massive Aufrüstung, die unnötig ist in meinen Augen, die wird vorangetrieben von der breiten Koalition, ja, bis hin zu den Grünen auch, ja, also von der Union, von der SPD und von den Grünen so. Und die AfD, die spielen da keine wichtige Rolle oder keine treibende Rolle.
Genau, also ich glaube schon, dass man es dann Union, SPD, auch Grünen zu einfach macht, wenn man einfach nur sagt, die versuchen der extremen Rechten den Wind aus den Segeln zu nehmen, deswegen übernehmen die was. Viel davon ist natürlich Überzeugung, gerade wenn wir uns so einen zentralen Akteur in der Bundesregierung anschauen, Alexander Dobrindt, der Innenminister, der ist ja auch voll dabei und ideologisch getrieben dabei. Und es ist auch kein Zufall, dass der vor einigen Jahren von einer konservativen Revolution geschrieben hat, was ja ein zentraler Begriff der neuen Rechten ist, den er für sich in Anspruch genommen hat. Hm. Da sind viele Positionen vorhanden, die letztlich jetzt Teil von einer autoritären Wende sind und die da tatsächlich ja ziemlich gut reinpassen, leider.
Ja. Genau, wir wollen natürlich auch noch über dein aktuelles Buch Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück, sprechen. Das ist nämlich so ein bisschen Handlungsanleitung, aber auch Mutmachbuch, ja, für diese Zeiten und wie wir vielleicht auch wieder in die Offensive kommen können. Genau, aber erstmal wollen wir vielleicht noch ein bisschen drauf schauen, gerade wenn es um die kritische Zivilgesellschaft geht, die Einschränkung von Grundrechten und auch die Angriffe auf die Zivilgesellschaft, wie die Macht versucht, die kritische Zivilgesellschaft zu zerschlagen. Genau, und da können wir ja wirklich dabei zuschauen, ja, wie auch auf diesem Feld da autoritärer Umbau oder die Versuche einer Entmachtung der kritischen Zivilgesellschaft passieren, ja, etwa durch Einschüchterung, ja, also diese kleine Anfrage, die die Union gestellt hat im Februar 2025 war es, ne, mhm. Genau, und bis hin zur Gängelung, ja, also wie jetzt unter dem Deckmantel von so Neutralitätsgeboten und so dieser verschärften Anti-Extremismus-Kriterien dann Demokratieprojekte von Fördergeldern ausgeschlossen werden. Und natürlich am Ende ja diese finanzielle Austrocknung, die wir gerade sehen, ganz zentral mit dieser Umschichtung oder man kann es ja nur Einstampfen nennen, dieses Demokratieleben-Fördertopfes, ja, durch die Ministerin Prien so, ne? Also vorangetrieben maßgeblich von den Konservativen natürlich, aber mitgetragen von der SPD, wird da die Zivilgesellschaft auf breiter Front angegriffen. Hätte mich mal interessiert, wie du diese Entwicklung erlebst und vielleicht auf den Punkt bringen würdest.
Das ist tatsächlich auch was ich in meinem Szenario aus dem vorigen Buch der AfD zugeschrieben hatte und was jetzt aber von den anderen vorangetrieben wird. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr strategischer und auch lange geplanter Angriff auf die AkteurInnen oder sehr zentrale AkteurInnen, die einer autoritären Wende im Wege stehen. Also so ein bisschen positiv gewendet, wenn man jetzt angegriffen wird von dieser Bundesregierung, dann ist das erstmal eine Auszeichnung dafür, dass man A, relevant genug ist und B, offensichtlich die Bundesregierung oder der einzelne Akteurin schon der Ansicht sind, dass es notwendig ist, bestimmte zivilgesellschaftliche Gruppen rauszunehmen aus so einem öffentlichen Diskurs oder deutlich zu schwächen, um voranzukommen mit einer autoritären Wende. Und das passiert sehr breit. Also die Finanzierung ist natürlich das eine, aber was jetzt ein cleverer Zug ist, glaube ich, vom Familienministerium, ist Demokratie leben so als Hauptpunkt der Demokratieförderung mit 200 Millionen Euro im Jahr nicht direkt abzuschaffen, sondern zu sagen, wir machen neue Förderrichtlinien, ihr könnt euch neu drauf bewerben und dann darüber quasi an einem Stock, am Ende des Stocks noch eine Karotte zu haben. Viele Organisationen, die den Eindruck haben, sie sind wirklich essentiell darauf angewiesen, diese Gelder zu bekommen, klein zu halten. Also ich bekomme das viel mit bei Organisationen, von denen ich denken würde, die müssten doch jetzt mal wirklich laut protestieren. Die müssten jetzt sagen, wir nehmen euer Geld nicht, sondern wir sagen, wie scheiße das alles läuft mit euch. Die halten sich dann eher zurück, in der Hoffnung, dann vielleicht in der nächsten Förderrunde doch noch Geld zu bekommen, um diese 10 oder 15 Stellen von Leuten halten zu können. Na, und natürlich gibt's da sehr nachvollziehbare Motivationen dahinter, aber das ist dann eben von einer zunehmend autoritär regierenden Regierung ein wirklich sehr probates Mittel, um dann so einen Widerstand sehr subtil auszuschalten.
Ja, ultra wichtig auch, Arne, dass du das ansprichst, ja, die Kürzung bei Demokratie leben durch die rechte Kulturkämpferin Karin Prien. Davon sind ja auch Orgas betroffen, ja, die für Sichtbarkeit und die Rechte queerer Menschen eintreten zum Beispiel, ja. Und jetzt nach dem furchtbaren Anschlag auf den CSD in Berlin, ich denke, unsere Gedanken und auch die Gedanken bei den Leuten, die uns hier zuhören, sind bei den Angehörigen und auch bei den Betroffenen, ja, da geht Solidarität raus. Genau, aber es gibt auch die Beileidsbekundungen, ne, von eben jener Prien, von Merz und Co. Und da muss man echt sagen, ne, denen ist queeres Leben nur was wert oder queer ist nur Teil der offenen Gesellschaft, wenn der Täter ein Islamist ist, ja. Und sie das dann auch am Ende für ihre rassistischen Grenzpolitiken oder auch Sicherheitsgedöns nutzen können. So, also während sie gleichzeitig queers selber abwerten oder queeren Orgas auch Gelder entziehen, ne? Also, und da selbst Teil von so einem Angriff sind. Also bleibt zu hoffen, dass sie da mit ihrer Heuchelei und Instrumentalisierung nicht durchkommen, ne? Sei es in Berlin oder anderswo.
Ja.
Genau. Aber Anne, nochmal zu der Finanzierungsfrage allgemeiner. Vielleicht muss das jetzt ja auch anders sein, darüber nachzudenken, wie man ja sich unabhängiger macht von staatlichen Geldern. Weil die Gefahr ist eben, dass man Kritik abschwächen muss, sich anbiedern muss, damit man überhaupt noch Geld bekommt. Oder auch das am Ende nicht mehr hilft, ja. Und da gibt es natürlich erzwungenermaßen auch Bewegungen in die Richtung, ne? Polylux. Also im Osten erleben zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiativen ja schon längst viel mehr Druck. Dementsprechend hat sich da ja auch eine Initiative aufgetan, die Gelder sammelt, ja, um die an Initiativen umzuverteilen. Vielleicht kannst du mal deine Perspektive drauf schildern auf dieses, ja, es ist ja manchmal ein Dilemma dann gerade für große Organisationen, wo im Bildungsbereich vielleicht vor allem oder im Kulturbereich dann auch so Stellen dranhängen, ne?
Ja.
Genau, materielle Existenzen so, ne? Will ich jetzt gar nicht verharmlosen, dass das nicht einfach ist. Genau, aber wie man da jetzt Perspektive schauen muss, ne, weil wir müssen jetzt eigentlich davon ausgehen, dass es uns die nächsten 5, 10 Jahre vielleicht erstmal in der Defensive sind. Ne? Also könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, alternative Modelle zu finden. Und hier und da sind, glaube ich, einige von uns auch ein bisschen bequem geworden in einer Förderlogik. Das heißt aber erstmal, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nicht, dass wir den Staat aus der Verantwortung lassen sollten. Also zu sagen, ah, das passt uns irgendwie nicht, was da passiert. Wir lassen es, wir machen jetzt unsere Finanzierung allein. Ich glaube, das kann es auch nicht sein. Es ist grundsätzlich, glaube ich, erstmal ein großer Erfolg, es geschafft zu haben, auch für viele linke Projekte Steuergelder mobilisiert zu haben. Also dass es Demokratieleben gibt, das ist erstmal, glaube ich, ein großer Erfolg. Mhm. Viele Elemente davon, dass das dazu geführt hat, dass es so eine Projekteritis gibt, also viele nicht ihre wichtige Strukturarbeit fortführen, sondern immer sich ein neues Projekt ausdenken müssen, um wieder neu gefördert zu werden und dann die Hälfte der Zeit in irgendwelchen Management-Sachen dann zu vergeben. Das ist schlimm, das ist fies, das hat dazu geführt, dass es nicht so effektiv war, wie es ging. Aber dass es das grundsätzlich gibt, ist, glaube ich, wichtig. Das heißt, weiter dafür zu kämpfen, dass unter guten Förderbedingungen demokratische Zivilgesellschaft auch staatlich finanziert wird, ist wichtig. Aber sich so davon abhängig zu machen, dass man, wie ich es jetzt oft gehört habe, bei vielen Initiativen sagt, ja, wenn es das nicht mehr gibt, müssen wir zumachen, das kann es eben auch nicht sein. Hm. Und da, glaube ich, ist so ein Mittel total sinnvoll, was man utopisches Erinnern dann nennt. Also sich zu überlegen, wie war das denn in den 90ern mit den Antifa-Strukturen? Die haben ja vielerorts einfach Häuser besetzt und hatten nicht staatliche Finanzierung im Hintergrund, sondern im Gegenteil, haben tatsächlich sogar gegen Gesetze verstoßen, um dann im kleinen Ort das alternative Kulturzentrum aufzubauen, um dann ehrenamtlich diese Arbeit zu machen. Ich glaube, jetzt einfach zu sagen, ja, jetzt machen wir nur eine ehrenamtliche Arbeit, das ist eben auch nicht, weil insbesondere der Staat und dann, wenn die es nicht genug machen, Stiftungen und Initiativen wie Netzwerk Polylux dann reingehen. Mhm. Aber es ist eben nicht das eine Mittel, mit dem alles fällt, sondern wir kennen eigentlich in der Bewegung auch die Wege, wie man es unabhängig vom Staat machen kann.
Ja, auf jeden. Ich meine, Sea-Watch zum Beispiel ist ja komplett oder meines Wissens nach in weitesten Teilen privat finanziert. Mhm. Und vielleicht gibt es halt auch Aufmerksamkeitsdefizite und man muss sich die Frage stellen, wie kriegt man Solidarität auch nochmal umverteilt? Ich meine, Polylux ist so ein Beispiel dafür, ne, Aufmerksamkeit zu schaffen für die Initiativen, die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Das scheint mir noch ein wichtiges Thema auch zu sein. So wie schafft das irgendwie eine Zivilgesellschaft im Bund, Gelder, private Gelder, Fördergelder, Spendengelder und so weiter, von denen es ja eigentlich, glaube ich, schon gibt und auch mehr geben könnte, ne? Weil die Leute da draußen, Leute, die uns hier zuhören, bereit sind, aus zum Beispiel ihren eigenen knappen finanziellen Mitteln noch für coole Projekte, Leute, die stabil irgendwo gegen Faschismus stehen oder so, ja, noch was Geld abzuzwacken und zu geben und so, ne? Aber das auch nochmal zu denken, wie man das auch nochmal umverteilen kann. Mhm. Vielleicht nur deine Gedanken dazu, Arno. Und ich habe mit Interesse auch gesehen, du hast mit anderen einen sogenannten Überbrückungsfonds aufgebaut. Und da geht es, glaube ich, um so eine spezielle Lücke in der Förderlogik von Zivilgesellschaft, um das zu schließen. Aber inwiefern könnte das auch Tool sein, da um vielleicht unabhängiger zu werden von staatlichen Geldern?
Ja, also ich glaube, es gibt eine besondere Verantwortung dann bei den großen Organisationen, die eben nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, also Greenpeace, Amnesty, Human Rights Watch, so die großen, dann halt nicht nur die eigenen Gruppen zu finanzieren, sondern das zivilgesellschaftliche Ökosystem um sich herum und dann auch in einer Schärfe der Kritik auf die Regierung zuzugehen, die sich andere dann vielleicht nicht erlauben. Und ich würde Frag den Staat auch, wenn wir nicht so groß sind, auch mit dazu zählen, so diejenigen, die eben nicht in so einer Beziehung sind mit dem Staat, dann mit besonderer Verantwortung voranzugehen. Mhm. Und wir beim Überbrückungsfonds haben, also als Teilprojekt von Frag den Staat, haben insbesondere für so einen Mechanismus versucht, dieses Instrument zu schaffen. Viele kennen das ja, die sich dann engagieren und auf staatliche Finanzierung angewiesen sind. Man bekommt immer nur ein Jahresförderung in vielen Bereichen und bekommt dann auch erst am 15.12. die Zusage, dass man ab 1.1. weiter gefördert ist. Und dann kommt auch noch nicht das Geld, sondern man muss dann erstmal 1, 2, 3 Monate vorfinanzieren, bis dann das eigentlich zugesagte Geld reinkommt. Und das ist die Idee vom Überbrückungsfonds, in diese Zeit reinzugehen, dann zwischenzufinanzieren bei Organisationen, seien es Frauenhäuser oder eine kleine Umweltinitiative oder ein Kulturprojekt, quasi mit einem zinslosen Darlehen reinzugehen, damit man nicht selbst vorstrecken muss. Und wenn dann das staatliche Geld kommt, dann wird das zurückgezahlt und wir können es weiter vergeben. Und das haben wir jetzt einmal gemacht zum Jahresende und danach die Monate danach noch ein bisschen, haben damit 15 Projekte zwischenfinanziert. Und was die Rückmeldungen zum Beispiel von Gewaltschutzinitiativen waren, war, dass die tatsächlich dann anders als sie es sonst hätten machen müssen, eben nicht Leute entlassen haben, sondern durch diese Zwischenfinanzierung Leute weiter beschäftigen konnten. Mhm. Und das dann immerhin so viel gebracht hat. Das ist jetzt nicht die Lösung im System, würde ich sagen, weil wir dafür zu klein sind und weil die Förderlogik an sich zu kaputt ist. Aber mir gefällt vor allem dieser Impuls, als Zivilgesellschaft dann eben solidarisch miteinander zu sein und nicht einfach nur zu sagen, hey Staat, ihr müsst was anders machen, sondern eben selbst zu versuchen, Instrumente zu schaffen, die da entgegenwirken.
Ja, nee, auf jeden Fall eine coole Sache, aber kittet halt diese spezifische Förderlogik-Lücke, sage ich mal. Ne? Mhm. Ist jetzt nicht, um prinzipiell unabhängiger von staatlichen Geldern zu werden, wenn die zum Beispiel wegfallen, das da zu kompensieren, wie es jetzt in Sachsen-Anhalt auch passieren könnte, ja.
Da gibt es ein anderes Projekt, das jetzt kommt, das ist so ein bisschen aus dem Campact-Umfeld, das ist der Deutsche Fonds für Demokratie. Warum das Deutsch da drin ist, weiß ich nicht, aber ist es. Das ist ein neues Projekt, da steckt auch ordentlich Kohle dahinter. Die werden insbesondere ab September in Sachsen-Anhalt versuchen, Finanzierung aufzufangen, da wo sie wegfällt und hoffentlich darüber hinaus dann, ja.
Ja, warum das jetzt Deutscher Fonds heißt, keine Ahnung. Bestimmt sowas wie, ja, man will das Land nicht den Nationalisten überlassen. Naja, meint's nicht, aber gute Sache nonetheless. Ja, ist auf jeden Fall krass, was da gerade abgeht. Und über die ja vielleicht sogar am härtesten getroffen werden, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, also die Repression gegen Antifa-Strukturen, ja, oder auch die Palästina-Solidarische Bewegung. Hab jetzt gelesen, dass die Bundesregierung voll mitmacht bei dem Anti-Antifa-Framing der US-Regierung. Ja, also weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, aber gab es jetzt unter Marco Rubios Führung irgendwie so einen Kongress gegen Linksextremismus und da war tatsächlich ein hoher Beamter der Bundesregierung dabei. Mhm. Und allein das schon ist ein Skandal, weil da ja ein absolut faschistisches Framing irgendwie übernommen wird oder salonfähig gemacht wird. Aber skandalöser ist vielleicht noch, dass sie dann in der Bundesrepublik so einen Follow-up-Workshop irgendwie abhalten wollen. Ne? Und das fügt sich natürlich auch rein in die ganzen, ja, in das ganze Debanking, was wir sehen, gerade von so Antifa-Strukturen, ne, wie der Roten Hilfe zum Beispiel, wo juristisch auch erfolgreich gegen vorgegangen wurde mittlerweile, ne. Also, das sollten wir auch nicht vergessen, ne, wenn es um Angriffe auf die Zivilgesellschaft geht. Es sind auch tatsächlich dann die nochmal am stärksten betroffen sind, weil sie der Regierung auch am meisten im Dorn im Auge sind, ne. Mhm. Oder auch die Palästina-Solidarische Bewegung, ne. Also, in Berlin, ne, da habt ihr mit Frag den Staat aufgedeckt, ne, dass die Spendengeldaffäre oder die Fördergeldaffäre, wie da irgendwie die CDU sich Fördergelder in Antisemitismus, vermeintliche Antisemitismusprojekte steckt, die gar keine sind, ja. Und da gab es ja auch den Versuch, ne, unter dem Kulturminister dann die Antisemitismusklausel nochmal zu einem stärkeren Gängelungsinstrument zu machen, ne, für Kulturbetrieb oder so weiter, ne, Leute, die sich irgendwie Palästina-solidarisch äußern, so. Ich glaube, das ist auch noch irgendwie wichtig, dass wir da auch drüber sprechen, ja, über die zwei Sachen.
Genau, und das sind, glaube ich, die am stärksten jetzt schon zeigen, wie es dann für noch mehr Leute werden wird.
The Canary in the Coal Mine, so ein bisschen, ne?
Ja, ja. Ja, genau, ja.
Was sich, Arne, auch einfügt in die Angriffe auf Grundrechte oder auf die Aushöhlung, die schleichende Aushöhlung der Demokratie, die wir jetzt schon unter den Parteien der Mitte, unter dieser aktuellen Koalition sehen, ist die Angriffe auf das Informationsfreiheitsgesetz oder die geplanten. Ne? Und das ist natürlich für jemanden wie dich auch ganz wichtig und du mobilisierst auch kräftig, weil ihr ja von Frag den Staat, seit 2006 gibt es ja dieses Informationsfreiheitsgesetz und seitdem habt ihr oder wurden über Frag den Staat 300.000 Anfragen gestellt. Ne? Also ihr seid eine Orga, die zum Beispiel Journalistinnen, aber auch Leute aus der Zivilgesellschaft dabei unterstützt, ne? Anfragen bei Behörden, ne, zur Informationspreisgabe zu stellen. Und da sind dann auch so Sachen rausgekommen wie die hessischen NSU-Akten, ja, die ja über Jahrzehnte unter Verschluss gehalten werden sollten. Oder eben die besagte Berliner Fördergeldaffäre jetzt jüngst. Genau, und das Ganze soll jetzt eingeschränkt werden, massiv. Du sagst, es kommt eine de facto Einstampfung des Ganzen gleich. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erzählen. Warum ist das relevant aus deiner Sicht? Was ist da geplant und was wären eigentlich die Folgen? Ja,
ja, also dieses IFG, das Informationsfreiheitsgesetz, ist wirklich ein, ja, wenn wir uns mal die deutsche Verwaltungstradition anschauen, ein sehr unübliches Gesetz. In Deutschland war es immer so, wir haben jetzt 150 Jahre, die meisten Behörden, wie so ein Innenministerium, da war es immer so, die Beamten, die haben ihre Akten und die gehören ihnen und niemand kann reinschauen. Und seit 20 Jahren hat sich das umgedreht. Alle haben das Recht auf alle Infos vom Staat. Also ich kann mir Vermerke, Gutachten, interne E-Mail-Wechsel geben lassen, mit ein paar Ausnahmen natürlich auch, kann die dann veröffentlichen. Und das hat eben in den letzten Jahren unter anderem auch zu Jens Spahns Maskenskandal mitgeführt. Da sind viele Dokumente an die Öffentlichkeit gekommen. Und dass das jetzt de facto abgeschafft werden soll, wie der Koalitionsausschuss entschlossen hat, muss man sich ja auch nochmal anschauen, wer ist da drin. Das sind Markus Söder, Alexander Dobrindt, Merz, Spahn, bis vor kurzem. Erfolge muss man auch feiern. Spahn ist zurückgetreten, Leute. Hey!
Ich fand das ehrlicherweise so witzig, nur diesen kleinen Einschub. Am Ende deines Buches gibt es irgendwie so eine kleine Übung und da sind so, glaube ich, so 20 Sofortmaßnahmen, wie irgendwie die Demokratie in diesem Land hier irgendwie besser werden könnte und so. Und man soll sie irgendwie ranken nach least likely to most likely oder most likely to least likely. Mhm. Und ich habe das so durchgelesen, also Tempolimit, und ich will eigentlich bei allem least likely ankreuzen, so auf eine Art gerade. Und ein Punkt war, Jens Spahn tritt zurück. Und ich war so, oh, the least of the least likelies. Und das habe ich halt gelesen, bevor dann der Rücktritt kam. So, ja, er ist über nichts gestolpert, nicht über seine Villa, nicht über die Masken, am Ende über diese Leihmutterschaftssache. Ja, aber gut so, dass er weg ist erstmal. Wobei, I don't know, ne? Also er hat jetzt nur den Fraktionsvorsitz abgegeben. Unter irgendwie veränderten politischen Bedingungen könnte das Comeback dieses Radikalkonservativen irgendwie in einem Bündnis Schwarz-Blau dann irgendwie doch noch irgendwann kommen. Also
du, ja, aber das ist ein super Punkt. Lass uns da noch kurz reingehen, auch wenn das jetzt ein Nebenthema ist. Aber ich hab diese Übung gemacht mit den 20 Themen und rank sie mal nach Wahrscheinlichkeit, weil man dadurch dazu gezwungen ist, etwas als am wahrscheinlichsten anzutippen. Und das widerspricht ja total, du hast es gerade auch gesagt, auch meiner Wahrnehmung häufig, das wird nie passieren. Wenn man aber gezwungen ist zu sagen, das wird eher passieren als das andere, kommt man viel eher in so einen Möglichkeitsraum, wo man dann sagt, ja okay, wenn das am wahrscheinlichsten ist, ne, dann muss man sich vorstellen, wie das passiert. Hm. Und gerade Jens Spahn hätte ich auch nie gedacht, dass das passiert, deswegen ist es auch in dieser Liste drin gewesen. Aber es passiert. Und was heißt das denn für all die anderen Sachen, dass das eben auch grundsätzlich irgendwie da ist. So, es kann auch die Möglichkeitsräume geben für ein Tempolimit. Es kann auch die Möglichkeitsräume geben für eine Vergesellschaftung und so weiter und so weiter. Und das finde ich total spannend. Und Jens Spahn kann zurückkommen und so weiter, aber hey, lass uns mal feiern. Jens Spahn ist erstmal weg aus dieser Position und das ist doch schön und das ist ein Erfolg. Und klar, der ist über diese Leihmutter-Sache gestolpert, aber ohne die Maskenaffäre und die Skandalisierung davor wäre es eben, glaube ich, auch nicht passiert. Das war so die Basis dafür. Mhm. Aber er hat eben auch jetzt mit entschieden, solange er noch im Koalitionsausschuss war, dass das IFG abgeschafft werden soll. Und das liegt jetzt im Innenministerium, das zuständig ist dafür, die einen Gesetzentwurf dafür machen sollen. Und denen war dieses Gesetz schon immer ein Dorn im Auge. Die wollten das nie. Das IFG ist ein ganz besonderes Gesetz, weil es nicht in einem Ministerium geschrieben wurde, sondern im Bundestag. Das kam aus der Mitte des Bundestags, so wie so gut wie keine anderen Gesetze. Aber das Innenministerium hatte sich immer geweigert, dieses Gesetz zu machen. Und jetzt arbeiten die halt daran, das abzuschaffen. Mhm. Und das wäre wirklich ein zentraler Pfeiler von demokratischer Kontrolle, der wegfiele. Und es wäre auch ein fatales Signal, weil dann sehr klar würde, ja, die Leute, die regieren, schaffen es, ein Kontrollinstrument, was sie eigentlich in die Schranken weisen soll, abzuschaffen. Und ich glaube, das merken jetzt auch sehr viele Leute und deswegen ist der Widerstand auch sehr schnell sehr groß geworden. Petition kann man ja auch nochmal drüber reden, was man davon hält, aber 600.000 Leute, die in wenigen Wochen jetzt gegen die Abschaffung unterschrieben haben, das hat schon Eindruck gemacht und deswegen hat jetzt auch die SPD-Fraktion schon mal gesagt, sie würden das so nicht unterschreiben und da ist auf jeden Fall ordentlich Musik drin. Mhm.
Vielleicht nur dazu, wie würden die das denn angehen? Sie würden es ja wie bei so vielen Sachen nicht irgendwie einfach abschaffen, sondern ich glaube, es ist ja so, dann irgendwie Anfragen werden super teuer, werden noch auf anderen Wegen eingeschränkt und so. Vielleicht sagst du dazu noch was.
Genau, also alles, was man einschränken kann, machen die. Erstmal muss man berechtigtes Interesse haben und das bedeutet, so eine normale Anfrage zu den Maskendeals von Spahn wäre nicht mehr möglich, sondern ich müsste nachweisen, ich produziere selbst Masken und will die verkaufen ans Gesundheitsministerium, dann hätte ich ein berechtigtes Interesse. da würden schon mal 99% der Anfragen wegfallen. Dann dürften JournalistInnen wahrscheinlich nichts mehr anfragen, weil die ja Presseanfragen haben. Dann dürften nur noch Deutsche und UnionsbürgerInnen anfragen, also keine Leute, die einen anderen Pass haben. Dann gäbe es weitere Ausnahmen, dann würden viele Bereiche von der Verwaltung ganz ausgenommen werden. Es gäbe keinen Gebührendeckel mehr, es würde viele tausende Euro kosten. Eine neue Sache, wissen wir aus internen Dokumenten, Frag den Staat Anfragen würden nicht mehr akzeptiert werden. Das heißt, man müsste abseits von Frag den Staat Anfragen stellen, privat per E-Mail.
Ach so, weil ihr quasi ein dritter Player seid, oder wie?
Genau, und das Innenministerium natürlich ein Problem damit hat, dass über Frag den Staat Anfragen öffentlich werden und einfacher zu stellen sind. Also diese Liste, die ist wahnsinnig lang und dann ist schon relativ klar, am Ende wäre quasi keine Anfrage mehr zulässig.
Ja, ich verlinke auf jeden Fall auch die Petition in den Shownotes, muss ich selbst auch noch unterzeichnen, genau.
Ich auch, merke ich in dem Zusammenhang. Ich habe sie selbst noch nicht unterzeichnet, das ist lustig, gut. Ich habe sie gestartet, aber noch nicht, mache ich auch. Wenn ihr es macht, Leute, mache ich es auch.
Auf jeden, Mr. Frag den Staat macht's auch, sehr gut. Aber weil du gesagt hast, jetzt hat die SPD sich dessen irgendwie ein bisschen angenommen, also ist da irgendwie ein bisschen Momentum drin oder was braucht's vielleicht deiner Ansicht nach? Um das auch am Ende zu stoppen. So, ich weiß jetzt nicht, ob die SPD an sowas die Koalition zerkrachen lässt oder so. Also an so vielem anderen tun sie es auch nicht.
Ja, das stimmt total. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, hey, das ist unsere Rettung. Aber das haben tatsächlich drei Leute in der SPD nur mitentschieden im Koalitionsausschuss, nämlich Lars Klingbeil, Bärbel Baas, also die beiden Parteivorsitzenden, und Matthias Mirsch, der Fraktionsvorsitzende. Und alle anderen haben es nicht mitbekommen. Und die fühlen sich natürlich überfahren. Und mit vielen von denen waren wir auch in ganz ordentlichem Austausch. Und das zu stärken jetzt über die Ortsverbände, die Kreisverbände der SPD nochmal an die Spitze zu gehen, auf die einzelnen Abgeordneten zuzugehen, zu sagen, das ist essentiell wichtig. Das hat in diesem Fall tatsächlich einen Unterschied, anders als bei anderen Vorhaben, die schon breit diskutiert wurden in der Partei und deswegen alle auf Linie sind, so, wo wenig zu machen ist, ist das hier einfach, nehmen wir es mal so, strategisch wahnsinnig schlecht gemacht worden von der Parteispitze und deswegen ist da Musik drin, weil es einfach einen Streit innerhalb der Partei gibt.
Okay. Vielleicht doch noch ein kleines bisschen Hoffnung, dass in diesem Fall vielleicht die Basis oder der linke Flügel oder wie auch immer sich gegen die Parteiführung auflehnt.
Ja.
Könnten sie beim Enteignungsverbot vielleicht auch noch machen.
Ja.
Sprechen wir nachher noch drüber. Anne, lass mal tatsächlich jetzt von der Defensive auf die Offensive schauen. Dem widmet sich ja dein aktuelles Buch Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück. Hat schon gesagt, eine Art Handlungsanleitung, Mutmachbuch, wie man jetzt vielleicht auch wieder in die Offensive wechseln kann. Und das fußt natürlich auf jahrzehntelanger zivilgesellschaftlicher Arbeit. Du hast mehr als 60 Interviews mit Engagierten geführt. Da geht es um Antifa, Antira, Klima, Gewerkschaften, Sorgearbeit, you name it, also um ziemlich viel. Genau, vielleicht, weil sich Leute nicht mehr als drei Sachen merken können. Gibt es vielleicht so drei zentrale Learnings, wo du sagen würdest, das habe ich aus den Gesprächen mit den Leuten aus diesen Graswurzelinitiativen mitgenommen. Das sind Dinge, die bedenkenswert sind, wenn wir darüber nachdenken, wie es gelingen kann, jetzt in die Offensive zu kommen oder in den nächsten Jahren.
Mhm. Das passt gut. Ich kann mir selbst auch nicht mehr als drei Sachen merken. Dann passt das sehr gut. Also erstmal habe ich das geschrieben als Selbsttherapie tatsächlich auch, weil ich so mit dem vorigen Buch viel im Bereich von Status Quo verteidigen war und den Eindruck hatte, das kann es doch irgendwie nicht sein, wir müssen doch selbst irgendwie in die Offensive kommen. Ich aber selbst keine Antwort für mich darauf hatte und ich auf die Suche gegangen bin. Also ich bin tatsächlich offen auf diese Suche gegangen und das Schöne ist, ich habe Antworten gefunden und ich glaube das auch selbst. Also das ist jetzt nicht nur ein strategischer Impuls, wo ich sage, das braucht es jetzt, sondern ich bin wirklich überzeugt davon. Mhm. Und was all diese Initiativen verbindet, die wirksam sind und die funktionieren, ist, und das wirkt ja teilweise ein bisschen banal, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen, das so explizit zu haben, erstmal, dass sie alle einen Hebel gefunden haben, einen Hebel zur Veränderung. Mhm. Und das ist, glaube ich, deswegen wichtig, weil es häufig einen Impuls gibt und der ist auch erstmal richtig, zu so einer gemeinsamen Meinungsäußerung. So, wir kommen zusammen, wir gehen zum Beispiel auf die Straße und wir äußern unsere Forderungen. Und das ist wichtig und ist ein guter Anfang, um zu merken, man ist nicht allein. Es gibt andere, um gemeinsam auch zu verhandeln, wie genau so eine Forderung aussieht. Also das ist ein Prozess, der total wichtig ist. Aber wirksam darüber hinaus, und ich würde sagen, das ist schon Wirksamkeit, aber noch eine Wirksamkeit, eine politische Wirksamkeit darüber hinaus entsteht vor allem dann, wenn man einen Hebel findet, die Gegenseite zu einer Positionierung zu zwingen, die Gegenseite auf irgendein Streitfeld zu zwingen. Und so ein sehr klassischer Hebel, so der jahrhundertealte Hebel, ist ein Streik natürlich. Ich entziehe meine Arbeitskraft diesem System, die Gegenseite muss reagieren, weil sie auf meine Arbeitskraft angewiesen ist. Oder wir blockieren etwas, wir zwingen die Gegenseite, sich dazu zu positionieren, sei es mit Gewalt, sei es mit Klagen, sei es mit irgendwie Pressemitteilungen, wie auch immer. Wir zwingen die dazu, sich zu verhalten, weil der öffentliche Druck so groß ist, was zu machen. Oder ein Boykott, wir kaufen etwas nicht mehr oder wir nehmen an etwas nicht mehr teil, der Gegenseite stößt das auf, weil ihre Profitinteressen damit gefährdet sind. All das sind verschiedene Hebel. Oder direkte Demokratie, ja, wir sprechen später noch über Deutsche Wohnen und Co. Enteignung oder Vergesellschaftung. Das ist auch ein Hebel, weil dann über diese Volksgesetzgebung sich alle dazu positionieren müssen. Das ist, glaube ich, so ganz zentral. Sich dann also immer bei den eigenen Engagement zu fragen, was ist denn mein Hebel? So, das so klar für mich zu machen, fand ich auch für mich total hilfreich, weil ich häufig, seien wir ehrlich, echt vieles aus dem Bauch heraus mache und dann funktioniert was und was nicht. Und danach kann ich dir erklären, warum es funktioniert hat, aber vorher gar nicht unbedingt. Aber Hebel ist es häufig.
Ich fand das auch gut, was du gesagt hast. Man muss jetzt nicht irgendwie dann zum Beispiel so Massenproteste oder sowas, ne? Zum Beispiel diese großen Anti-AfD-Proteste nach Bekanntwerden, der Potsdam-Files, so, das muss man nicht bashen als etwas, was irgendwie verpufft oder im System eingepreist ist. So, das ist etwas, wo sich Menschen politisieren können, wo Menschen auch erstmal zusammenkommen, klare Kante zeigen und Haltung zeigen und so. Und das waren ja, glaube ich, auch die größten in der Geschichte der Bundesrepublik, irgendwie mit fast 2,5 Millionen Menschen oder so. Aber da kann es halt nicht stehen bleiben so. Und ja. Das finde ich genau wichtig und richtig, wie du es in deinem Buch machst, das als einen Schlüssel zu erkennen, wieder in die Offensive zu kommen, nicht nur appellieren, sondern Gegenmacht aufzubauen, die Hebel zu finden. Und da hast du ja schon zwei hervorragende Beispiele gebracht, ne? Streiks, ja, im Gesundheitswesen zum Beispiel, denke ich auch die Krankenhausbewegung, die jetzt quasi wieder Rückschläge erleben, habe ich jetzt gelesen, weil wir diesen ganzen Kürzungswahnsinn der Bundesregierung haben. Und dann sagt die Charité in Berlin jetzt schon, ja, Entlastungstarifvertrag müssen wir leider kündigen, so, weil wir haben nicht die Kohle dafür, so. Also müssen wir gerade wieder weiter Druck machen. Oder auch halt Artikel 15 Grundgesetz, ne, Vergesellschaftungsparagraf und Volksentscheid, der da genutzt wird, ja, von der Initiative Deutsche Wohnen enteignen, so. Oder das Nachdenken darüber, was sind Hebel, ne, um Konflikte zu schaffen und Macht zu verschieben, ja. Das ist, glaube ich, wichtig,
ja. Genau, ja. Dann der zweite Punkt. Ich bin noch in unserem Dreierrhythmus drin.
Sehr gut, sehr gut.
Zwei von drei. Das habe ich nicht vergessen, immerhin. Dass häufig aber auch schon der Kampf für das bessere Leben Teil des besseren Lebens ist. Und dann nehme ich jetzt vielleicht mal die Anti-AfD-Proteste, die größten Proteste als Beispiel. Alleine schon das Zusammenkommen und in dem Fall ja das Sichtbarmachen von Dissens, sage ich mal, in der Öffentlichkeit an Räumen, wo man das sonst nicht hat, ja, in jedem kleinen Kaff, auch in ostdeutschen Bundesländern kamen auf einmal Leute zusammen. Alleine das ist schon Teil dessen, was man erreichen will. Alleine die Nachbarschaftsinitiative, wo ich zusammenkomme mit Leuten aus meinem Viertel, wo wir darüber sprechen, was wir besser machen wollen, ist schon Teil des besseren Lebens, weil Teil des besseren Lebens ist, dass wir zusammenkommen. Alleine, dass ich eine Veranstaltung an einem Kulturort habe, wo alle gut gegessen haben und gute Musik hören und gut miteinander geschnackt haben, auch das ist schon Teil des besseren Lebens. Also natürlich wollen wir, dass am Schluss unsere politischen Ziele insgesamt verändert werden, dass das neue Gesetz kommt oder das neue Gesetz nicht kommt. Und das ist ein sehr weiter Weg, aber alleine schon, dass wir in Verbundenheit miteinander kommen, ist Teil des besseren Lebens. Und bei den Anti-AfD-Protesten zum Beispiel haben sich dann danach die Omas gegen rechts überall gegründet. Egal, wo man in Deutschland ist, da sind Omas gegen rechts. Und wahrscheinlich in der ersten Reihe überall. Und das verändert eine Atmosphäre in der Gesellschaft. Insbesondere ja bei den Omas. Ich finde das ja so wahnsinnig clever. Die nutzen Omas so als Vertrauensort innerhalb von einem Protest dann zum Beispiel. Das erzeugt viel mehr Vertrauen innerhalb von einer Bewegung. Es macht auch was, wenn irgendwie die dann eine Blockade machen und dann müssen die Cops da Omas wegtragen. Das ist dann irgendwie auch komisch. Und es hat ja noch so ein super spannendes feministisches Element. Gewöhnlich sagt man Frauen in dem Alter so, jetzt trag mal irgendwie beige Kleidung und verschwinde aus der Öffentlichkeit. Und die sind aber laut und die sind bunt und die sind überall da. All das ist eine Folge und ist dann ja für sich schon ein besseres Leben. Und das habe ich nochmal viel, viel klarer erkannt, dass häufig dann das Engagement selbst dann eben schon das Bessere ist.
Hilft auch gegen Gefühle von Angst und Ohnmacht wahrscheinlich. Du hast das, was viele Leute gerade erleben, so, aber in diese Bewegung zu kommen, selbstwirksam zu sein. Auch wenn man nicht weiß, ob das von Erfolg gekrönt ist am Ende, so, ne? Das hilft aber selbst schon, sich besser zu fühlen auch, ja, und vielleicht auch die Welt schon ein kleines Stück besser zu machen, ja, sehe ich auch so.
Ja. Und dann vielleicht als Anekdote einmal, man muss gar nicht unbedingt eine bestimmte politische Positionierung von allen haben, um gemeinsam was zu erreichen. Ich gebe mal ein Beispiel. Die erfolgreichsten antikapitalistischen Proteste der letzten Jahre gab es im Fußball, Deutsche Fußballliga, die Tennisballproteste.
Okay, jetzt bin ich gespannt, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja.
Ich habe den wichtigsten antikapitalistischen Protest. Damn it. Okay, klär mich auf.
Ende 2023 hat die Deutsche Fußballliga, die DFL, entschieden, die wollen Investoren reinholen in die Fußballliga. So Milliardeninvestment, also wirklich Milliarden, unter anderem von einem saudischen Staatsfonds. Und die Fans an der Basis, also Ultras, aber auch so sehr breit, unsere Kurve, das ist ein Mitgliederdachverband mit 250.000 Mitgliedern, ja, fast so viele Mitglieder wie die Union. Die sind dagegen auf die Barrikaden gegangen. Zum einen, weil sie Angst hatten um ihr Spiel, so, dass sie Angst hatten, dass jetzt bald Spiele in Saudi-Arabien ausgetragen werden für die Investoren und das noch weiter entkernt wird, das, was sie lieben. Und zum anderen, weil der Vorgang aus ihrer Sicht komplett undemokratisch war. Die wurden nie beteiligt dabei. Was haben die dann gemacht? Die haben Proteste organisiert, haben erstmal eine Schweigeminute gemacht im Stadion. Was hat das gebracht? Gar nichts. Haben alle geschweigt, war halt ruhig. Ja, ist kein Hebel. Danach haben sie angefangen, Schokotaler zu werfen aufs Spielfeld. Das war so ganz nett symbolmäßig, wurden aber weggeräumt, hat auch nichts gebracht. Dann haben sie, und das war dann der Schlüssel, angefangen, gemeinsam Tennisbälle ins Stadion zu schmuggeln. Kann man super einfach schmuggeln, kann man auch weit werfen. Ist auch ein super Symbol. Hey, wir sind keine Tennisfans, die sich mit allem zurechtgeben, sondern wir sind Fußballfans.
Einigermaßen preisgünstig auch.
Ja genau. Ja. Und haben koordiniert in allen Ligen immer haben Spiele unterbrochen, indem sie Tennisbälle geworfen haben. Wenn die weggeräumt wurden, haben sie die nächsten geworfen. Wenn die weggeräumt wurden, die nächsten, haben einfach den Hebel gefunden. Hier geht's um die Spielübertragung im Fernsehen. Wenn die unterbrochen werden, dann kostet das Millionen. Haben darüber total viel Wirbel erzeugt und sind in so einen kreativen Wettbewerb gekommen. Also am nächsten Spieltag haben dann die Leute ferngesteuerte Autos aufs Spielfeld geworfen. Da gibt's so Videobilder, wie die Ordner hinter diesen Autos herlaufen. Total lustig. Und das hat nur 2 Wochen gebraucht von diesem Protest, bis die Fußballliga gesagt hat, das können wir nicht durchhalten. Wir wollen dieses Milliardeninvestment nicht. Und wie krass ist das? 2 Wochen Protest letztlich von diesen Fans, die sich alle nicht, oder so gut wie alle, nicht als Antikapitalistinnen bezeichnen würden, aber die haben es geschafft, so ein Milliardeninvestment zu verhindern. Und Milliardeninvestment würde man ja gewöhnlich sagen, die Konzerne machen, was sie wollen. In dem Fall aber haben Leute das geschafft aus einem sehr unterschiedlichen politischen Spektrum, weil sie ein Ziel gemeinsam vor Augen hatten von etwas, was sie lieben, was ihnen wichtig ist und wo es eine Gemeinschaft gab. Und da war halt nicht erstmal die Abfrage, wo stehst du politisch, wie findest du den Kapitalismus an sich, sondern das war gar nicht so im Thema, sondern das sehr konkrete Ziel. Und darüber gab es dann eine klare Organisierung und Mobilisierung.
Ja, das ist spannend, der Punkt. Den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also danke dafür. Und an dem Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen zeigt sich das vielleicht auch ganz gut, weil es ist ein mietenspezifisches Thema. Es geht alle was an in so einer großen Stadt wie Berlin, die so von der Finanzialisierung des Wohnungsmarkts betroffen ist, von Mietenwahnsinn. Und da kommen, glaube ich, Leute zusammen, die unterschiedlichster Couleur sind und nicht alle aus der linken Bubble kommen. So, aber die politisieren sich vielleicht an so einem Thema auch noch darüber hinaus und plötzlich stellen wir Fragen wie, was für ein wirtschaftliches Fundament hat eigentlich diese Bundesrepublik? Hat die Verfassung, gibt die eigentlich irgendwas vor? Nee, tut sie nicht, ne? Also sie sagt nicht, dass das hier eine Marktwirtschaft sein muss, sondern wir können auch mehr, ne, Wirtschaftsdemokratie auf Basis der Verfassung zum Beispiel machen. Genau, und ist aber zunächst einmal aufgezogen an so einem mietenpolitischen Thema, ja.
Genau, und das findet man an wirklich sehr vielen Beispielen. Ich würde auch sagen, die größte Bürgerrechtsbewegung, die wir hatten in der Geschichte Deutschlands, so bezeichne ich den Sommer der Migration 2015, wo mehr als 4 Millionen Leute sich engagiert haben, das waren auch nicht alles politisierte Leute, die dann in den Nachbarschaften Decken gebracht haben und Unterkünfte organisiert haben, sondern Leute, die erstmal motiviert waren über sehr menschliche, praktische Solidarität. Und dann haben sie sich engagiert, und da gibt es interessante Studien zu, so Politisierung der Engagierten, haben sich engagiert und haben gemerkt, Moment mal, das, was ich hier an der Basis erlebe gerade, die Leute engagieren sich, aber die Verwaltung verhindert das, das widerspricht ja dem, was auf politischer Ebene gesagt wird. Der Innenminister Seehofer sagt, Migration ist Mutter aller Probleme. Ich hier an der Basis sehe aber, Moment mal, die Mutter von Seehofer ist Mutter aller Probleme, ne? Und dann entsteht darüber so eine Politisierung, dann ist eben das Engagement an Schritt 1, nicht die Politisierung an Schritt 1 und dann kommt das Engagement, sondern andersrum. Und ich sage nicht, dass das der einzige Weg ist, aber das geht eben auch.
Ja, Leute, ich hoffe mal, euch gefällt, was ihr hier hört. Und wenn das so ist und ihr Dissens noch nicht supportet als Teil der Fördermitglieder-Community, dann schließt doch jetzt unbedingt eine Fördermitgliedschaft ab. Ja, wegen meiner Elternzeit-Podcast-Pause Anfang des Jahres haben wir ein paar Fördermitglieder verloren und wollen jetzt wieder so auf 1500 Fördermitglieder kommen. Sind da gar nicht weit weg, aber ja, fehlt noch ein kleines bisschen. Also, wenn du es dir gerade finanziell leisten kannst und du möchtest, dass Dissens in der nahen Zukunft weiter eine stabile Basis hat, dann mach doch jetzt mit. Klick jetzt auf Pause oder mach's nach dem Podcast hier. Geh in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de. Klick dich durch auf die Förderplattform Steady und schließ dort eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Du sorgst damit dafür, dass ich ein gutes Auskommen habe für die Zeit, die ich hier in den Podcast stecke. Und ganz wichtig, dass Dissens für alle Menschen als Creative Commons kostenlos, werbefrei und unabhängig zur Verfügung steht. Nicht nur das, die Crew vom Was Tun Podcast um Inken und Valentin unterstützen wir ja auch, also ihr mit eurem Beitrag. Und außerdem winken Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt es das Buch von Arne Semsrott abzustauben. Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück. Also ja, mach gerne mit, wenn du noch nicht dabei bist. Ich sag schon mal Dankeschön. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Politikwissenschaftler und Politaktivist Arne Semsrott. Was ich aber schon spannend fand in deinem Buch, ist, dass du ganz stark, und du hast vorhin gesagt, es kann uns nicht nur darum gehen, den Status quo zu verteidigen, da muss mehr sein. Also diese Demokratie zu verteidigen bedeutet ja letztendlich auch Aufrüstung zu verteidigen, Sozialkatastrophe oder Klimakatastrophe zu verteidigen und letztendlich auch eine Politik zu verteidigen, die der Faschisierung Vorschub leistet, seien wir ehrlich so. Also, und wenn ich dann höre, ne, von sei es aus der Union, sei es aus Teilen der SPD, ja, wir müssen doch jetzt zusammenstehen, um diese Demokratie gegen die Faschos zu verteidigen, denke ich so, ja, aber was hat diese Demokratie denn für uns gerade in petto? Und zwar zu wenig so, ne? Und deswegen fand ich spannend zu sehen, dass du in deinem Buch ganz stark auch einen Fokus drauf legst, darauf, auf die Demokratisierung von Wirtschaft, auf die Umverteilung von Reichtum und mit Blick auf das, was wir erleben, diese Sündenbockpolitiken, Stichwort die Migration sei die Mutter aller Probleme, da ganz stark zu versuchen, die Konfliktachse zu verschieben, ne? Von innen außen auf oben unten, ja, ne? Immer zu schauen irgendwie, was sind die eigentlichen Probleme, Mieten, Gesundheit, Löhne etc. und wie hängt da ja, die Vermögenskonzentration in den Händen weniger Superreicher dann mit der Armut von uns allen zusammen? So, das fand ich schon interessant zu sehen. Deswegen die Frage, muss kritische Zivilgesellschaft auch dann am Ende doch antikapitalistischer sein? Genau.
Ja, also ich glaube, ohne die Gerechtigkeitsfrage geht es auf jeden Fall nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es strategisch unbedingt sinnvoll ist, wenn sich alle Antikapitalismus als Wort raufhauen. Also dann ist das, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht automatisch besser, auch wenn ich glaube, dass es wichtig ist, bestimmte Begriffe, ja, das Enteignen und Vergesellschaften ja auch zu enttabuisieren. Es muss auch Akteure geben, die das irgendwie in den normalen Diskurs reintun. Mhm. Aber ich denke schon, genau, ohne Gerechtigkeit, ohne Verteilungsfragen mitzudenken, funktioniert das alles nicht mehr. Wir haben jetzt eine Situation in Deutschland, in der so ein politisches System zunehmend von Dynastien geprägt wird. Also in dem Moment, wo wir keine klare, starke Umverteilung mehr haben und wo über Generationen hinweg Familien ihren Reichtum behalten und ausbauen können, führt das dazu, dass wir letztlich Dynastien bekommen, die einfach nur, weil sie mehr Geld haben, darüber so einen krassen Hebel haben, auf Politik Einfluss zu nehmen, dass die Demokratie allein dadurch gefährdet und kleiner wird. So. Und darauf müssen wir Antworten finden und die gibt es ja auch. Und ich meine, du machst diesen Podcast, du hast jetzt über 300 Folgen, das sind über 300 Antworten darauf, wie man es machen kann. Das ist ja eigentlich ganz viel davon auch. Dazu gehört eben auch tatsächlich im Wirtschaftssystem was anders zu machen.Ich meine, die meisten Leute verbringen einen Großteil ihrer Zeit in Strukturen, die per se erstmal undemokratisch organisiert sind. Wie krass ist das? Wir reden die ganze Zeit von Demokratie, aber Leute arbeiten in Unternehmen, die sind erstmal undemokratisch, so zu einem sehr großen Teil. Und daran zu gehen und zu schauen, wie können wir denn die Orte, an denen wir die meiste Zeit in unserem Leben verbringen, wo wir in Beziehung mit anderen Leuten sind, die anders gestalten. Und da kommt man natürlich schnell zu Gewerkschaften und der Frage, wie arbeiten Gewerkschaften. Aber man kann natürlich auch grundsätzlich die Verfasstheit von Unternehmen sich anders anschauen. Also dann Richtung Genossenschaften gehen und andere Modelle, die eben dann demokratischer verfasst sind als bisherige sind.
Ja, auf jeden Fall. Höchste Zeit, dass da auch die Gewerkschaften wieder die Eigentumsfrage für sich entdecken. Gerade in der Industrie sind die ja viel zu sozialpartnerschaftlich und konfliktscheu, würde ich mal sagen. Also nimm VW. Da hat es das Management verkackt und nun sollen 100.000 Arbeitsplätze wegfallen, ja, um die Dividenden am Ende zu schützen, so. Und gleichzeitig die ganze Umstellung auf Rüstung, so, keine Ahnung. Bin echt gespannt, ob sich da noch was tut bei den, ja, Industriegewerkschaften, so.
Darf ich noch eine Anekdote erzählen dazu?
Gerne.
Man sieht ja schon bei den unterschiedlichen Gewerkschaften unterschiedliche Herangehensweisen und insbesondere in den Bereichen, in denen jetzt viel los ist und wo viele positive Beispiele entstehen, das sind dann so die dynamischen Bereiche, also Dienstleistung vor allem. Ja, Verdi macht da viel interessante Arbeit. Und ich habe im Buch so ein Beispiel drin von Verdi aus dem vergangenen Jahr vom DHL-Hub, dem DHL-Frachtflughafen, wo Verdi vor Ort für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen wollte. Und die hatten ein großes Problem. Das ist in Schkeuditz bei Leipzig. Die hatten ein großes Problem. Die hatten wahnsinnig wenige Mitglieder vor Ort. Und so eine bisschen verkrustetere Organisation würde denken, wenn wir hier kaum Mitglieder haben, haben wir hier keine Mehrheit, können wir nichts machen. So ziehen wir an den Ort, wo wir viele Mitglieder haben. Die haben aber vor Ort was anderes gemacht, den OrganizerInnen. Die sind zu allen Mitgliedern der Belegschaft gegangen. Nicht nur zu ihren eigenen Mitgliedern, sondern zu allen Mitgliedern der Gewerkschaft. Der Belegschaft, haben gefragt, was würdest du ändern? Drei Sachen, die du ändern würdest, haben daraus ein Forderungspapier gemacht, sind damit zu DHL, zum Milliardenkonzern, diesem Frachtflughafen gegangen und die haben abgewunken. Die haben gesagt, ihr seid so wenig Mitglieder, machen wir gar nichts. Und dann sind die Mitglieder der Gewerkschaft trotzdem in den Streik gegangen und es hat nichts verändert. Warum? Waren so wenig Leute. DHL hat abgewunken, sind gar nicht erst am Verhandlungstisch. Es hat aber was anderes gemacht. Die übrigen Mitglieder der Belegschaft haben gesehen, Moment mal, hier gibt's eine Gruppe, die kämpft gerade für unsere Forderung. Wir sind noch nicht mal Mitglied, wir haben noch nicht mal was dazu richtig beigetragen, die streiken gerade für uns. Und innerhalb von wenigen Wochen sind mehrere hundert Leute in die Gewerkschaft eingetreten, die haben einen neuen Streik gemacht und DHL hat Panik bekommen, weil sie es geschafft haben, zwei Nächte lang diesen Frachtflughafen lahmzulegen. DHL hat ein Angebot gemacht, das hat die Belegschaft abgelehnt, DHL hat direkt ein neues Angebot gemacht und die haben 11% mehr Lohn bekommen, innerhalb von wenigen Wochen. Und das Krasse daran ist, dass die Organizer erzählt haben, dass sie davon ausgehen, dass von der Belegschaft vielleicht 40% AfD wählt und so gut wie alle anderen 2015 nach Deutschland gekommen ist oder in den 90ern davon gekommen ist. Das heißt, wir haben hier eine Belegschaft, wo die eine Hälfte will, dass die andere abgeschoben wird. Ja, das ist eine durchgeknallte Spannung, die man da eigentlich hat. Und die haben es eben geschafft, das hast du davor mit dem Verschieben der Konfliktlinie beschrieben, die haben es geschafft, aber die zu organisieren, weil sie diesen von außen aufgedrückten Konflikt Deutsche-Nicht-Deutsche innen außen zur Seite geschoben haben und es geschafft haben, Konfliktlinie, wir hier alle gemeinsam unten gegen die da oben in den Mittelpunkt zu rücken. Das zum einen und zum anderen eine Konfliktfreudigkeit. Die sind eben nicht erstmal wochenlang zu DHL gegangen, haben gesagt, jetzt redet aber bitte, bitte, bitte wirklich mit uns, sondern sind halt auch mit einer kleinen Gruppe erstmal direkt in den Konflikt gegangen. Und die Konflikte zu finden, diese produktiven Konflikte zu finden, die in den Mittelpunkt zu rücken und dann fröhlich reinzugehen und nicht zu versuchen, das vorher abzuräumen, sondern anhand der Konflikte die Mehrheiten herzustellen, das ist, glaube ich, so wahnsinnig ertragsreich. Und das zeigen viele dieser, ich würde mal sagen, neueren oder auch zu alter Stärke zurückfindenden gewerkschaftlichen Bewegungen, dass man darüber viel mehr häufig erreichen kann, als wenn man sich mit den Sozialpartnern direkt an den Tisch setzt.
Ja, nee, da findet super viel Spannendes statt und super viel Erneuerung. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man aus dem Nichts vielleicht auch irgendwie so Organisationsmacht und Gegenmacht aufbauen kann. Wenn man es gut anstellt, ja.
Ja, vielleicht noch ein Aspekt dazu. Ich will das nicht romantisieren, ne? Ich will nicht sagen, das ist der Weg und von den 40% wählt jetzt niemand mehr AfD und alles ist toll und niemand hat ein Problem damit, dass Leute sich vorher rassistisch geäußert haben. Das will ich nicht sagen. Aber es gibt jetzt eine siegreiche Solidarität, so haben die OrganizerInnen das genannt, zwischen den Leuten. Und viele, die vorher mit einem AfD-Schlüsselband zu einer Versammlung gekommen sind, haben das jetzt zu Hause gelassen. Also ich will nur sagen, das ist ein neuer Kommunikationsraum, neuer Verhandlungsraum. Das ist nicht ohne Spannung und ohne Verletzung, überhaupt nicht. Das ist immer noch in einer krassen Situation. Aber es bietet halt so einen Raum für eine Veränderung. Darum geht's mir.
Ja, absolut. Und ich glaube, die wissenschaftlichen Studien, die geben deiner Beobachtung recht oder die stützen die. Also es gibt ja die Studien, die zeigen, da wo viel Demokratie im Betrieb herrscht, etwa durch starke Mitbestimmungsstrukturen oder auch starkes gewerkschaftliches Organizing, da wird auch weniger AfD gewählt. Genau. Nee, spannend. Ja, ich wünsche mir, dass da auch angesichts der Krise der deutschen Automobilindustrie, des wichtigsten Industriesektors in diesem Land hier, da vielleicht auch ein bisschen mehr Bewegung noch reinkommt. Ich sehe es noch nicht. Also ich meine, wenn in Osnabrück zum Beispiel das Werk dann jetzt zu einem auf Aufrüstung umgestellt werden soll, nach Wünschen des Vorstandes so, da sehe ich noch nicht, wie da die Belegschaften durch die Gewerkschaften mobilisiert werden oder organisiert werden, um da vielleicht auch eine zivile Konversion zu schaffen, zu Dingen, die wir eher bräuchten. Trams, autonom fahrende Busse oder so, da gibt's Know-how, habe ich mir angelesen in Osnabrück, zum Beispiel so autonom fahrenden Bussen, Kleinbussen, ja, die dann irgendwie auf dem Land rumfahren können, ne? Da, wo die Versorgungslage mit der Bahn schlecht ist. Genau, aber da brauchst du natürlich den gewerkschaftlichen Druck und die Organisierung, um da die entsprechenden Hebel zu haben. Sonst ziehen die das halt durch mit der Umstellung auf Aufrüstung, bringt mehr Profite. Ja.
Genau, und da brauchst du dann das Umdenken in der Gewerkschaft allein schon deswegen, weil da die Grundbedingungen ja ganz andere sind als so in dem Bereich, in dem Verdi gewöhnlich unterwegs ist. Also IG Metall, so dieses ganze Autozeug, da ist der Organisationsgrad enorm hoch, ja, wahnsinnig viele Gewerkschaftsmitglieder, häufig auch viele, die selbst dann schon, weil sie gut im Werk schaffen, irgendwie auch ihren Porsche fahren können. Das ist eine andere Situation als in so einem Pflegesektor oder Krankenhaussektor, wo man ja als Arbeitgeberin, als Chefin da, als Bonze, nicht einfach sagen kann, dann verlegen wir das halt ins Ausland, sondern das ist schon vor Ort und das bleibt vor Ort. Das gibt natürlich ein anderes Potenzial. Und gleichzeitig ist der Organisationsgrad verhältnismäßig noch gering, also relativ wenige Leute, die in der Gewerkschaft sind. Das heißt, da ist dann auch so ein Potenzial für eine andere Organisierung und für einen Aufbau von Gegenmacht, den es dann in so einem bisschen bequemeren Bereich der Automobilindustrie so nicht mehr geht. Und deswegen sind die Grundbedingungen schon andere. Und dann, glaube ich, auch die Strategien, wie man Gewerkschaften dazu kriegt, wie man sie zum Jagen trägt, sozusagen.
Ja, ja. Ja, und darüber hinaus ließen sich natürlich auch noch die Sozialproteste erwähnen, die wir jetzt im kleineren Umfang sehen, getragen von der Linkspartei, weil gerade Zivilgesellschaft oder soziale Bewegungen auch in einer relativen Schwäche sind. So, also kann man auch drüber nachdenken, ob man da mal vorbeischaut, ob man da mehr Support leistet. So. Genau, weil wir erleben gerade, glaube ich, wirklich, also es ist ja vergleichbar mit der Agenda 2010 oder noch schlimmer, ne? Also einen enormen Angriff auf den Sozialstaat, auf die Arbeitnehmerinnenschaft, so, also Klassenkampf von oben letztendlich. Und da reiht sich auch ein, vielleicht kommen wir jetzt dann drauf, auf Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das Enteignungsverbot. Also das war für mich ja schon so ein kleiner Hammer, ne, dass da nicht so sehr das Merz das macht. Also ich meine, der kommt von BlackRock, die sind massiv im Immobilienmarkt, investieren die massiv. Und kurz nach der Ankündigung ging auch die Vonovia-Aktie so leicht nach oben, also nach der Ankündigung dieses Enteignungsverbot, was da der Koalitionsausschuss da in die Öffentlichkeit getragen hat. Im Bundesrat wird das von Bayern angetrieben, ja auch schon mal forciert. Genau, aber ja, auf Betreiben der Immo-Lobby wollen die Länder dann ein Gesetz, was die Vergesellschaftung von Wohnraum verbietet, bezieht sich natürlich auf die Initiative in Berlin. Und ja, für alle, die halt vielleicht nur auf die AfD schauen, ist das so ein Beispiel, so, okay, die Demokratiefeinde sind bei den Rechten definitiv Antifa all the way, so, aber sie sind irgendwie auch in der verroten Mitte, die am Ende die Profitinteressen von wenigen ImmobilieneigentümerInnen schützt, so, und gegen ein demokratisches Votum der BerlinerInnen. Also es haben sich ja fucking fast 60% der BerlinerInnen haben gesagt, wir wollen die Enteignung von großen Wohnungskonzernen, ja. Und das soll jetzt alles nichts wert sein, so. Man stellt sich da auf die Seite privater Investoren. Und von Merz erwarte ich das. Bei Klingbeil fand ich schon ein bisschen interessant zu lesen, wie er dann so gefragt, glaube ich, in der Bundespressekonferenz dann so reagiert. Ja, ich saß da halt zusammen mit so drei Immobilieninvestoren und die haben mir gesagt, ja, ist dann nicht mehr so, wir ziehen unsere Investitionen zurück, so, wir bauen nicht mehr. Oh, da habe ich halt Angst bekommen. Also das fand ich schon krass. Aber ja, wie sehr willst du hier alles abbrennen?
Ja, gib mir ein Feuerzeug, los geht's. er ist ja auch bezeichnet, mit wem er eben nicht zusammensaß. Ne? Er saß eben nicht mit ihm wieder Initiativen zusammen.
Absolut.
Also erstmal glaube ich, auch da, ich will jetzt nicht irgendwie komisch hoffnungsvoll wirken, aber dass es auf Bundesebene jetzt eine Initiative gibt, ein im Grundgesetz verbrieftes Recht quasi auszuhöhlen, abzuschaffen, wegen einer Länderinitiative aus Berlin, wegen einem direktdemokratischen Mittel, zeigt erstmal, wie wirksam das ist und wie krass diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist. Deswegen erstmal, hey, Props, ja, an DWE.
Absolut, die haben Angst.
Ja.
Die haben Angst. Mit Blick auf die Berlin-Wahl zum Beispiel auch so. Es ist ja auch, man weiß mittlerweile, auch angestoßen von dem jetzigen Spitzenkandidaten der Berliner CDU, nachdem der Wagner-Wegner, heißt er, zurückgetreten ist.
Wegner,
also dieser
ja.
Evers oder so, ne? Und dann noch von den Hamburgern, ne? Weil die natürlich auch noch, glaube ich, eine starke Immobilienlobby haben. So. Also die sind da maßgeblich, haben die das mitgetragen. Und die Berliner SPD tut so, als hätte sie davon nichts gewusst. Was natürlich auch ein bisschen peinlich ist, ne, dass wenn man da nicht von Klingbeil und Co. informiert wird. Aber die wollen es ja eigentlich auch nicht, die Berliner SPD. So, aber ja, die haben den Arsch auf Grundeis, ja. Und das ist ein gutes Zeichen.
Genau.
So,
ja. Das ist ein gutes Zeichen angesichts von, du hast sie gerade genannt, diese Abstimmung, 1 Million BerlinerInnen, die dafür gestimmt haben. Und im Vergleich dazu, die jetzige Regierung, Union und SPD, die haben 700.000 Stimmen bekommen, ne? Also eine Minderheit verhindert die Durchsetzung von einem Votum von einer stärkeren Mehrheit. Und ich würde sagen, das trägt jetzt dazu bei, dass sich alle noch mehr und noch stärker positionieren müssen. Und das ist ja diese Kraft von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die haben es geschafft, dieses Thema so in den Mittelpunkt zu rücken, dass niemand mehr drum rumkommt. Alle müssen sich dazu verhalten. Und nach aktuellen Umfragen ist das ja mit Abstand das wichtigste Thema für alle Leute. Mieten, 30% sagen, dass das wichtigste Thema ist. Das nächste Thema ist, glaube ich, bei 7 oder 8% so. Es ist einfach das Thema. Interessanter Side-Effekt dabei, niemand spricht darüber, was die AfD davon hält, gibt genug Streit unter allen anderen Parteien darüber, die extreme Rechte ist komplett abgemeldet bei dem Thema, ich wüsste auch wirklich nicht, was wollen die abschieben, um Wohnraum zu schaffen wahrscheinlich, irgend so ein Bullshit, ne? Ja. Das heißt, das verändert auch nochmal die Frage, wer eigentlich gefragt wird und wer dann mit Statements dabei ist und dadurch, dass es jetzt diese Initiative aus dem Bund gibt, wird das noch stärker und das wird der SPD in Berlin einfach Stimmen kosten. Also es wird einfach nochmal stärker anhand dieses Themas polarisiert und ich würde sagen positiv polarisiert. Polarisierung hat ja Bad Rap manchmal. Ich glaube, es gibt viele Themen, an denen eine Deutlichmachung von Konflikten und der Pole, die existieren, total sinnvoll ist und das gehört auf jeden Fall dazu. Und dann ist es überhaupt nicht ausgemacht, dass so eine Initiative aus dem Bund auch tatsächlich durchkommt, weil es natürlich viele Akteure gibt, die das verzögern können und dann gibt es ja viele gerichtliche Hebel, die es so gibt. Das ist jetzt auch gar nicht so leicht, so ein Gesetz so zu machen, dass das nicht später einkassiert wird. Deswegen glaube ich, ist das jetzt einfach nur ein weiterer Schritt in dieser Debatte. Und wir wissen es aus vielen Bürgerrechtsbewegungen, eigentlich aus allen, ja. Die wichtigen Kämpfe, die sind eben nicht in 2, 3, 4 Jahren gemacht, sondern da geht es um Jahrzehnte. Diese Mietenrechtsbewegung, die hat ja auch schon Jahrzehnte hinter sich. Und ich glaube, wir sind tatsächlich relativ nah an einem entscheidenden Punkt und wir kommen dahin. Und ich bin, was das angeht, tatsächlich ziemlich zuversichtlich, weil, ja, weil denen der Arsch auf Grundeis geht und das bedeutet, es passiert was.
Absolut. Ich bin auch zuversichtlich, wobei ich nämlich natürlich schon auch, muss ich gestehen, mit so ein bisschen Bammel in die juristischen Finessen dann so ein kleines bisschen eingelesen habe. So, was darf da der Bund eigentlich, was darf er nicht? Und der Mietendeckel ist ja so ein Beispiel, dass der Bund mit Kompetenzländer übertrumpfen kann. So, da gilt dann Bundesrecht vor Landesrecht. Ja. Das heißt, prinzipiell hat er da Regelungsmöglichkeit, aber dann wird es halt echt juristisch interessant. So, und da wird es viele Auseinandersetzungen geben. Ich glaube, ich muss dazu auch nochmal einladen, weil ein Verbot, wie es die Bundesregierung jetzt plant, das ist mit Sicherheit verfassungswidrig, so wie ich es verstanden habe. Aber ein weiterer Weg wäre halt sowas wie ein Rahmengesetz und da haben sie ja dieses unsägliche Vergesellschaftungsrahmengesetz in Berlin schon ein bisschen als Vorbild. Und das könnte so formuliert sein, ähnlich wie beim Informationsfreiheitsgesetz, dass es am Ende einem faktischen Verbot gleichkommen würde, auch wenn es nicht verboten wird. Mhm. Wenn sie zum Beispiel dann reinschreiben, ja, die Entschädigungshöhe, die muss Marktwert entsprechen und sie muss auch sofort gezahlt werden. Das würde halt sowas wie der Vergesellschaftung von Wohnraum in Berlin würde das verunmöglichen, so, weil da geht es darum, entsprechend unter Marktwert zu zahlen, damit überhaupt die Mieten, die dann dabei rauskommen am Ende, ja, funktionieren für die Menschen, ja, und das Leben wieder leistbarer machen und auch nur durch diese Streckung dann über, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte, die das dann diese Entschädigung gezahlt wird, nur darüber funktioniert das. Und dann hätte sich erledigt, wenn das quasi so geregelt werden würde, dann wäre ja die Vergesellschaftung in Berlin oder anderen Bundesländern passé. Und dann gibt es aber auch die Einschätzung, und wie gesagt, deswegen muss ich mal dazu einladen hier im Podcast, glaube ich, dass so ein Verhinderungsgesetz selbst auch nicht verfassungskonform wäre, sondern dass der Bund den Ländern nur die Vergesellschaftung versperren kann, wenn er selbst Vergesellschaftung macht. Also so die Quintessenz so. Mhm. Und das ist natürlich jetzt höchst spannend so, ne? Also
ja. Und ich meine, wie krass ist das, dass wir darüber jetzt sprechen, 77 Jahre nachdem dieser Grundgesetzartikel reingekommen ist. Und das war nie Thema. Es musste offensichtlich so ein Impuls aus der Zivilgesellschaft kommen, weil die Parteien nicht dazu in der Lage waren, so, wie nennt man, was ist das Szene? Outside of the box zu denken. Ne? Also solche Impulse können eben aus der Zivilgesellschaft kommen. Und dann ist natürlich die Frage, und das finde ich so schön, du hattest vor kurzem Gäste da, die haben dieses Buch Status quo durch Löchern geschrieben. Ne? Das finde ich ein Begriff, der passt super gut dazu dann eben auch. Mhm. So eine Vergesellschaftung in diesem Bereich will natürlich nicht alle Probleme lösen, aber der Status quo wäre durch Löchern, dann könnte man direkt überlegen, was kann man denn noch alles vergesellschaften? Wie ist das mit diesen digitalen Plattformen und der Energieinfrastruktur? Und wenn man hier diesen einen Grundgesetzartikel zum Leben erwachen kann, welche gibt es denn noch? Ne? Also das, man kommt direkt in so einen Modus, da neue Möglichkeitsräume zu entwerfen, auch wenn es so einen Artikel schon seit 77 Jahren gibt.
Auf jeden Fall, ja. Und die SPD sei daran erinnert, dass sie den damals reinverhandelt haben. Mhm. Also, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Sozialdemokraten irgendwie sich noch besinnen. So, ansonsten droht ihnen der Untergang. Ich habe letztens mit einer Sozialdemokratin aus Berlin von der Basis gesprochen. So, die war natürlich auch so, what the fuck, Klingbeil. Aber andererseits erwarte ich mir auch irgendwie da ein bisschen mehr Aufstand so gegen die Berliner Führung und gegen die Bundesführung. Ne? Also alle Sozialdemokraten, die hier zuhören, do something. Ja. Arne, ja, super spannend. Ich möchte wirklich allen Leuten, die uns hier zuhören, dein Buch empfehlen, Gegenmacht, wie die Zivilgesellschaft zurückschlagen kann. Genau, vielleicht trotzdem nochmal mit dir ein kleiner Blick nach Sachsen-Anhalt, weil das, glaube ich, echt entscheidend wird dort, wie dort die Wahlen ausgehen, wie die Union sich voraussichtlich verhalten wird auch. Denn da ist die Gefahr der Machtübernahme durch die AfD und ein autoritärer Staatsumbau, das ist dort am realsten. Genau, wie blickst du da drauf? Ich weiß ja, dass du auch Lesereise mit deinem Buch machst. Und also in Magdeburg in der Stadtbibliothek lesen auf Druck der AfD kam das zunächst nicht zustande, weil die Stadtverwaltung einen Rückzieher gemacht hat. Dann hast du, glaube ich, an einem anderen Ort gelesen. Du hast aber auch in so kleinen Orten gelesen wie Quedlinburg oder Stendal warst du schon. Hätte mich mal interessiert, wie hast du die Stimmung jeweils wahrgenommen auf deiner Tour und wo kommt es jetzt vielleicht für dich drauf an? Ja, also für den Moment nach der Wahl. Ne? Mhm. Wo besteht dann auch Möglichkeiten, Druck zu machen? Auf wen muss Druck gemacht werden, damit eine AfD vielleicht verhindert wird? Ich glaube, wir müssen auch das Szenario, und das tust du ja auch, und das ist auch gut, dass jemand wie du da so ein Buch geschrieben hat. Das hat, glaube ich, was ausgelöst, weil wir müssen uns, glaube ich, beschäftigen auch mit dem Szenario, dass sie an die Macht kommen und da müssen Vorbereitungen getroffen werden und die werden ja auch schon getroffen. Mhm. Dass sich die Linkspartei, hatte ich zuletzt jemanden zu Gast, die bereiten sich vor drauf, wie sie auch sich selbst schützen können und auch andere schützen können. Andere zivilgesellschaftliche Organisationen bereiten sich davor. Ich glaube, Leute in anderen Bundesländern, in anderen Orten können sich überlegen oder sind angehalten, sich zu überlegen, wie können sie Menschen vor Ort supporten, über Polylux oder Sonstiges. Also ja, deswegen hätte ich mich interessiert, wie hast du die Stimmung erlebt? Was waren vielleicht so Reaktionen auf dein Buch, auf deinen Besuch und wo kommt es für dich drauf an nach dieser Wahl?
Ja. Ja, also ich kenne jetzt ganz Sachsen-Anhalt auf jeden Fall. Halle, Magdeburg, Quedlinburg, Stendal, Wittenberg, Zerbst, Halberstadt, Marie alles.
Ach, du warst noch an anderen Orten, weil auf der Page habe ich irgendwie diese drei Orte.
Ja, ich ziehe alles durch. Jede Anfrage aus Sachsen-Anhalt, ich nehme alles an.
Sehr gut.
Aber es sind auch wirklich immer so besondere Räume. Ich erlebe das nirgendwo sonst in Deutschland, dass es so eine besondere Energie gibt. Die Leute, die kommen zu den Lesungen bei mir, die sind natürlich Leute, die sich engagieren oder engagieren wollen und die voll dabei sind, ne? Also die so on fire sind. Das ist wirklich krass. Und in Stendal zum Beispiel, das ist eine kleine Stadt mit 35.000 Leuten, da war bei der Lesung, das war in so einer ehemaligen Kirche, war rappelvoll, mehr als 250 Leute. Und es gab immer so einen Moment, wo Leute reinkamen in die Kirche und gesehen haben, so viele Leute da. Und alle dachten, wow, so viele andere Leute gibt's hier, die sich auch engagieren wollen, die auch was tun. Das war krass für die Leute vor Ort, weil das medial so nicht abgebildet wird, dass es so viele gibt und weil es so eine, nennt man dann, pluralistische Ignoranz gibt, also dass Leute denken, eigentlich finde ich das nicht okay, aber offenbar bin ich der Einzige damit. Und dann kommen die in so einen Raum und merken, ich bin überhaupt nicht der Einzige, es geht so vielen so. Und solche Räume zu schaffen und diese gegenseitige, das sich gegenseitig sehen irgendwie zu schaffen, das ist total wichtig, weil es überall diese kleinen Initiativen und das Engagement gibt. Natürlich in Magdeburg und Halle dann nochmal mehr, aber überall gibt es dann die kleinen weltoffenen Initiativen oder so. Und das auch angemessen abzubilden, ist, glaube ich, wichtig. Das machen ja hier und da welche. Die Taz hat jetzt auch wieder eine größere Reihe dazu gemacht. Aber gerade so in den größeren bürgerlichen Medien wird eigentlich nur über die AfD gesprochen die ganze Zeit. Und das hilft denen natürlich, wenn nicht gleichzeitig der Widerstand gezeigt wird, wenn nicht gleichzeitig auch mal besprochen wird, was in den Wahlprogrammen von den anderen Parteien verdammt nochmal drinsteht. Ne? Also die haben ja schon einen sehr krassen Vorteil. Bisschen ähnlich wie Trump in seinen Wahlkämpfen den Vorteil hatte. Mhm. Und den Akteuren vor Ort, genau, Geld zukommen zu lassen, Netzwerk Polylux ist was, aber auch einfach Danke zu sagen, den zu schreiben, vielleicht mal zu einem CSD in der Provinz hinzufahren, einfach literally Flagge zu zeigen da. Das ist, glaube ich, wichtig und dran zu bleiben. Also 6.9. ist der Wahltermin und man kann schon jetzt davon ausgehen, dass danach alle Medien abziehen und die SonderkorrespondentInnen, die jetzt noch berichten, danach dann, wenn es mit der Regierungsbildung schwierig wird, schon gar keinen Bock mehr haben. Und da dran zu bleiben und den Leuten auch in den Monaten danach Zuspruch zu geben, damit sie eben nicht direkt ausbrennen und weg sind, das ist, glaube ich, total wichtig gerade. Mhm. Und einfach zu fragen, was sie brauchen. So, das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, je nach Initiative. Und vielleicht brauchen manche auch gar nicht so viel und wissen schon ganz genau alleine, was sie machen. Aber das ist, glaube ich, so die Richtung. Und reden wir noch übers taktisches Wählen? Wahrscheinlich nicht. Nee, das sollen andere machen. Aber da kommen wir natürlich dann schon auch in so Spezial- und Detailfragen, wie man da vorgehen soll. Es ist auf jeden Fall eine besondere Situation, die wir so, glaube ich, in der Bundesrepublik noch nicht hatten. Hm.
Ja, und vielleicht auch nochmal Druck machen auf entsprechende Parteien, die ja eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausschließen. So, also ich denke an die Union, die CDU in Sachsen-Anhalt, die ein sehr rechter Landesverband ist, oder auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, was da auch widersprüchliche Signale auf jeden Fall sendet. So. Und da hat der Widersetzen auch schon deutlich gemacht, okay, ihr habt auch damit zu rechnen, mit Widerstand von uns, das ist vielleicht was. Aber spielen wir es mal durch, das Beschissene oder das Horrorszenario, dass jetzt die AfD wirklich dort den Minister stellt, wichtige Ministerien besetzt, worauf müssen wir uns da vorbereiten oder was erwartet da die Menschen in Sachsen-Anhalt, vor allem Betroffene von rassistischer Ausgrenzung oder Gewalt etwa, aber auch andere. Und was sind da, ne, vielleicht auch wichtige Hebel des Widerstandes?
Ja, also erstmal gibt es, glaube ich, nur zwei Scheißszenarien. Das eine ist, sie kommen an die Regierung. Das andere ist, sie werden mit Abstand stärkste Oppositionspartei und können alle anderen vor sich hertreiben. So viel besser ist das in vielen Bereichen auch nicht, wenn die dann einer, ich weiß es nicht, CDU, SPD, Linke Regierung oder einer Minderheitsregierung gegenüberstehen. Aber wenn die tatsächlich an die Regierung kommen oder so eine Regierungsmacht bekommen, bedeutet das auf jeden Fall mehr Gewalt. So. Sowas äußert sich direkt auf der Straße. Das bedeutet, dass jetzt der mit Abstand größte Teil von Leuten, die Migrationsgeschichte haben, jetzt überlegen, ob sie Sachsen-Anhalt verlassen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt viele, die können das Land gar nicht verlassen. So einfach ist ja auch nicht. Also aus rechtlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, weil sie Leute haben, die sie pflegen müssen. Ne? Also es gibt diese Überlegung, wegzugehen, ist ja auch nicht für alle realistisch. Wir müssen davon ausgehen, dass Zivilgesellschaft sehr breit nicht nur Finanzierung verliert, sondern auch mit Verfahren überzogen wird. Es gibt jetzt teilweise so Szenarienbildungen, wo geguckt wird, was können die rechtlich machen und was nicht. Und ich glaube, dass der Ansatz nicht so richtig passt, weil es natürlich Teil von einer antidemokratischen Regierung ist, Gesetze gezielt zu brechen und dann erstmal darauf zu warten, dass man zurückgepfiffen wird vom Gericht, aber erstmal Fakten zu schaffen. Sehen wir ja nicht nur von denen, sehen wir ja auch von dem Innenminister Dobrindt jetzt gerade schon. Und ja, da dran zu bleiben und nicht wegzuschauen und für Finanzierung und auch rechtliche Unterstützung zu sorgen, das machen wir im Gegenrechtsschutz auch. Das ist ein gemeinsames Projekt von Faktenstaat und der Gesellschaft für Freiheitsrechte, an die sich Leute wenden können. Und alle Foren zu nutzen, die man hat, um dagegen vorzugehen, ist, glaube ich, wichtig. Um dann, und ich glaube, das wäre das erste Ziel, so viel klaren Widerstand zu machen, dass diese Regierung möglichst schnell zusammenbricht. Also sich dann auch nicht auf 4 Jahre vorzubereiten und wir halten durch, sondern die müssen schnell wieder weg. Und dann vielleicht zu überlegen, wie kann man denn so ein Ibiza-Video hinkriegen? Also nennen wir es ein Gran Canaria-Video mit irgendwelchen AfD-Leuten oder so. Eben nicht sich damit zufrieden zu geben, sondern immer klar zu machen, das ist eben nicht das neue Normal, sondern das muss hier schnell wieder weg.
Ja. Dank dir, Arne, auf jeden Fall, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, vielleicht nur zum Ausblick noch die kleine Frage. Wir haben ja im Verlauf des Gesprächs schon mal angeschnitten, wie schwer es ist, manchmal aus dem Bett zu kommen, so to speak, ne? Weil die Entwicklungen so kacke sind, wie sie halt nun mal sind. So. Und ich glaube, viele von uns kennen das, Gefühle von Angst und Ohnmacht, genau, in diesen Zeiten. Und jemand wie du, der so lange sich engagiert, dem werden solche Gefühle auch bekannt sein. So. Und hätte mich interessiert, ja. Jemandem wie dir explizit, wie gehst du damit um? Woraus schöpfst du gerade in diesen düsteren Zeiten Hoffnung? Was hält dich vielleicht so am Laufen? Und es ist ja vielleicht auch was, wovon unsere Zuhörenden hier profitieren können. Genau.
Also ich habe das oft, dass ich den Fehler mache, morgens aufzustehen, direkt Nachrichten mir anzugucken. Und das führt dazu, dass ich teilweise dann quasi heulend aufwache. Also ich wirke jetzt vielleicht auf manche vielleicht ein bisschen zu positiv. Ich will auf jeden Fall sagen, ich bin die ganze Zeit verzweifelt. Ja? Und ich glaube, das gehört auch dazu. Wut und Trauer und Verzweiflung ist einfach angemessen. Es passiert so viel Scheiße. Mhm. Was mir persönlich dabei hilft, und warum ich dann immer weitermachen kann, ist tatsächlich dann eben mitzubekommen, wie vielen anderen Leuten es auch so geht und dann mitzubekommen, was die alle machen. Und ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt, die mir Mut machen. Und es gibt so viel mehr und die gibt es eben überall. Und die gibt es überall, diese demokratischen Kerne. Und in jedem Stadtviertel gibt es dann die kleine Initiative. Dahin zu gehen, mich zu verbinden, zu sagen, hey, ganz schön scheiße, ne? Aber guck mal, was wir alles Großartiges machen. Das hilft mir total und darüber kann ich weitermachen, weil ich eben sehe, all diese Kämpfe, die brauchen viele Jahre und Jahrzehnte. Und auch in so einer Scheißzeit gibt es eben immer wieder die Erfolge. Jens Spahn tritt zurück. Und die Volksentscheide, die gehen voran. Und die Innis machen einfach so cooles Zeug und es macht auch einfach so viel Spaß. Es macht so viel Spaß, es ist so viel, so lustig. Wut, Trauer und Verzweiflung ist da, aber es macht eben auch so viel Spaß. Es ist einfach geil und ich würde nichts lieber machen als dieses Engagement. Und darüber komme ich gut voran.
Arne, danke dir vielmals. Danke.
Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr am Start wart. Wenn ihr euch für Arne Semsrott, seine diversen Projekte oder auch sein Buch Gegenmacht interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich Wissenswertes verlinkt. Und was ihr dort auch findet, ist natürlich ein Link zur Förderplattform von Dissens, denn dieser Podcast hier lebt davon, dass da eine Community ist, die den Podcast solidarisch trägt, dass ich hier gute Inhalte machen kann, die wir dann am Ende allen kostenlos, werbefrei und unabhängig zur Verfügung stellen können. Genau, also wenn du noch nicht dabei bist und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann nimm dir doch nach dieser Folge Zeit, geh in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, klick dich da durch auf die Förderplattform Steady und schließ eine Fördermitgliedschaft ab, das geht schon ab 3 € im Monat. Du kannst dem Podcast darüber hinaus natürlich auch helfen, indem du diese Folge hier teilst, allen möglichen Leuten von dem Podcast erzählst, ja, und auch auf den Plattformen positive Bewertungen hinterlässt. Alles klar, das war's an dieser Stelle auch von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Genau, und freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Bis dann.